Und hören wir uns mit diesem Wissen nun den Anfang der Bibel an. Versetzen wir uns zurück in die Zeit, als diese Texte noch neu und geheimnisvoll und poetisch und ohne all die Schuld waren, die heute auf ihnen lastet. Und vermutlich ist es der berühmteste Text der Bibel. Gott tritt majestätisch auf die Weltbühne. Zunächst als geheimnisvolle Naturgewalt, ohne charakterliche Eigenschaften, ohne eigene Herkunft, körperlos wie ein Geist, schreitet er zur Tat. Zitat: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. War wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Mit großen Gesten wirft Jahwe die Welt auf seine Leinwand. Es geht nicht um Details, sondern um das Erwachen der Elemente, und um die ungeheure Macht Gottes, sie zu erschaffen. Erläuterungen würden die feierliche Sprache des Textes nur stören. Der Text will keine kritischen Fragen befriedigen, sondern die Größe Gottes zeigen. Und als das Werk beinahe vollbracht ist, spricht Gott, Zitat: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Zitat Ende. Ist sie also, die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott? Es gehört nicht zum Thema des Vortrags, kritisch zu rekonstruieren, was damit wohl gemeint sein könnte. Weder in seiner Gestalt noch in seinen Fähigkeiten gleicht der Mensch diesem Gott, der aus purem Willen eine Welt erschaffen kann. Wir dürfen aber festhalten, dass Christen aus diesem Vers die Würde des Menschen ableiten. Also gut, bleibe ich eine Weile dabei. Wir sind angekommen beim Thema des Abends, die Würde des Menschen. Und Sie werden sich denken, es wurde auch Zeit. Die Würde des Menschen. Diese Würde hat nach christlichem Verständnis drei Aspekte und ein vierter Aspekt, der gerne verschwiegen wird. Erstens drückt sie aus, dass es der Mensch wert war, von Gott erschaffen und über alle anderen Geschöpfe gestellt worden zu sein. Der Mensch ist wertvoll. Und zweitens, dass diese Würde von Gott gegeben wurde und folglich kann sie kein Mensch wegnehmen. Die Würde ist also unverlierbar. Und drittens, dass allen Menschen diese Würde gleichermaßen zugeteilt wurde. Und aus dieser Perspektive ist jeder Mensch gleichwertig. Man kann sich darüber streiten, ob die Verse tatsächlich eine solche Last tragen können. Denn offensichtlich geht es in dem Text nicht um Details, sondern um einen weiten Überblick. Und derart feine Ableitungen hätten sicherlich eigene Kapitel verdient, in denen sie erläutert und begründet werden. Für diesen Vortrag, bei dem es speziell um die Menschenwürde geht, ist ein vierter Aspekt wichtiger. Die Würde der Menschen untereinander ist eine Sache, aber was ist mit der Würde des Menschen vor Gott? Kann Gott dem Menschen die Würde nehmen? Die Genesis beantwortet diese Frage eindeutig. Gott ersäuft darin fast alle Menschen, auch Kinder. Und damit widerspricht die Genesis dem zentralen Gedanken der Menschenwürde nach unserem heutigen Verständnis, nämlich dem Gedanken der Unverlierbarkeit. Erst die Unverlierbarkeit macht aus der Menschenwürde eine Garantie, die jeder Mensch einfordern kann, und eine rote Linie, die niemand übertreten darf. Doch gegenüber Gott gilt sie nicht. Gegenüber Gott ist der Mensch rechtlos. Die Logik ist simpel. Gott hat den Menschen geschaffen und Gott darf ihn vernichten. Im zweiten Kapitel der Genesis wird die Schöpfungslegende erneut erzählt. Historiker gehen davon aus, dass diese Version älter ist. Vielleicht war sie damals bereits sehr bekannt und konnte nicht zugunsten der neuen Version weggelassen werden. Aber für heutige Menschen ist sie interessant, weil sie die Grundlage bildet für die noch heute gepredigte Sündenlehre des Christentums. Die Sündenlehre hat sehr viel zu tun mit unserem Selbstbild und damit auch mit der Menschenwürde. Ja, jedes Kind kennt die Geschichte von Adam und Eva und dem fatalen Biss in den verbotenen Apfel. Und noch heute erklären Christen das Leid der Welt damit, dass der Mensch eine gefallene Schöpfung sei, weil er gegen Gottes Gebote verstoßen hätte und deswegen aus dem Paradies verbannt worden wäre. Und Jesus hätte dann diese Schuld für uns bezahlt, sodass die Sünder wenigstens nach dem Tode wieder ins Paradies eingelassen würden. Und hören wir uns die Geschichte einmal an. Zitat: Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, und alle die Sträuche auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte alles Land. Und da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies in den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Zitat Ende. Spüren Sie den Unterschied? Die erste Version war distanziert, majestätisch, beinahe sachlich und beschreibend. Gott blieb unnahbar, unbegreiflich. Er wirkte durch seine Worte, nicht durch seine Hände. Er war zufrieden mit sich selbst und seinem Werk. Und die zweite Version erzählt ein Märchen aus einer zauberhaften Zeit in einer wundersamen Landschaft. Man sieht Gott in seinem Garten wandeln und Pflanzen an den rechten Ort setzen. Er formt den Menschen aus Erde mit seinen Händen und platziert ihn wie eine Spielfigur in seine kleine Welt. Und der Zaubergarten beherbergt Fabelwesen wie sprechende Schlangen und verwunschene Früchte. Es ähnelt eher einer Traumsequenz, einer vagen Erinnerung, deren Lücken mit viel Fantasie ausgefüllt wurden. Und wie ein Traum ist sie merkwürdig konkret, ohne sich jedoch um Zusammenhänge zu kümmern. Und beide Texte sind poetisch und erheben nicht den Anspruch, allzu genau auf Details zu achten. Es liegt eine Unschuld in ihnen, eine Art kindliche Unbekümmertheit, die sich an der Erzählung freut und daran, dass sie die Fantasie anregt. Es ist noch nichts zu spüren von der engstirnigen Rechthaberei und der Unerbittlichkeit, die ein Kennzeichen späterer Texte sind, wie wir noch sehen werden. Denn am Ende der Paradies-Episode wendet sich das Blatt. Gott persönlich verflucht seine Schöpfung und alle Nachkommen, weil sie aus Unwissenheit nicht die Folgen abschätzen konnten, die der Genuss des Apfels haben würde. Zornig nimmt er Rache. Zitat. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Zitat Ende. Ja, so endet das irdische Leben und so endet auch dieser Abschnitt des Vortrags. Und wir sind weit gekommen. Und es lohnt sich, darauf hinzuweisen, weil man nach dem Bibelsingsang leicht die Orientierung verliert. Man dachte, man kommt in eine Uni, hört einen säkularen Vortrag, plötzlich findet man sich wieder in einer Kirche, es wird gepredigt, was ist da los? Aber das hat sich gelohnt und jetzt sammeln wir die Früchte ein. Wir haben uns beschäftigt mit der Historie des Alten Testaments, mit dem plötzlichen Wandel seiner Texte und seiner Strenge, als sich eine Priesterkaste bildete, und mit der Abhängigkeit dieser Priester von den Opfergaben. Wir haben uns den zwei Schöpfungsberichten zugewandt, mit denen die Ebenbildlichkeit und die Würde des Menschen begründet werden. Und wir haben gerade gehört, dass Gott den Menschen verfluchte zu Schmerzen, Mühsal und, was die Frauen angeht, Unterwerfung, obwohl ein besseres Leben möglich wäre, auch außerhalb des Paradieses. Und gehen wir nun den nächsten Schritt. Wir wollen erneut die Bibel aufsuchen für ein paar Erzählungen, die uns anschaulich machen, wie die Menschenwürde in der Bibel konkret gestaltet wird.